Das heißt, du gehst davon aus, dass Henneweidern zur nächsten WM spätestens wieder reaktiviert wird.
Wir haben das ja hier auch schon thematisiert.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Herzlich willkommen zum Pottwart. Der HAZ-Platzwart trifft den Tite. Es begrüßen euch Bruno, Tite und Uwe. Moin.
Ja, moin.
Hallo zusammen.
Es geht um Dinge, die wir in der letzten Woche ganz knapp verpasst hatten. Wir hatten gerade unseren Podcast raus. Da kam die Nachricht, dass Henneweidern seine Karriere beendet, weil er Steuerberater werden will. Das haben wir dann nicht mehr ganz geschafft. Das machen wir heute auf jeden Fall. Und wir reden natürlich auch ein bisschen über das Karlsruhe-Spiel und über das Tor des Jahres aus bestimmten Aspekten, ne, Bruno?
Ich kann nachher den O-Ton nochmal sagen. Ja. Genau. Also das Kacktor des Jahres, kann man einfach sagen.
Tite, du hast mit Henneweidern gesprochen, bevor er verkündet hat, dass er seine Karriere beenden will. Warst du genauso überrascht wie seine Mannschaftskollegen?
Nein, so überrascht war ich nicht. Ich habe tatsächlich vorher schon gewusst, dass er bei 96 auf jeden Fall nicht weitermacht. Hatte dann auch mal so nebenbei gefragt, irgendwie, hast du schon was? Und dann sagte er, ja, habe ich. Habe aber in der Eile vergessen zu fragen, ob es denn auch was mit Fußball zu tun haben könnte. Also insofern, es war schon klar, dass Henrik Weidert Mittwoch verkündet, was er vorhat. Und ich war beim Training und dann ergab sich halt die Szenerie so, Stefan Leitl führte die Mannschaft dann ans andere Ende des Fußballplatzes, wo kein Zuschauer eben zuhören konnte, was da gesprochen wird. Die haben sich dann hingesetzt, als würden sie jetzt ein Picknick machen nach dem Training. Leitl hat ein bisschen was erzählt. Dann hat Weidand sich so durchs Gesicht gewischt. Ich wusste jetzt nicht, sind das Tränen? Er sagte nachher, nee, das war der Schweiß, wahrscheinlich Angstschweiß vor seiner Rede vor der Mannschaft. Aber nein, und dann hat er der Mannschaft dort etwas gesagt. Das war zu sehen. Und dann war ich mir sicher, dass er dort sein Karriereende vor der Mannschaft verkündet hat. Und dann ergab sich das dann relativ schnell. Dann gab es einen Termin mit den Journalisten direkt danach und so weiter. Und dann haben wir auch länger, bestimmt eine Dreiviertelstunde, mit Henne gesprochen. Hat er so erzählt, wie seine Beweggründe sind und warum er aufhört oder warum er Steuerberater jetzt wieder wird, was er ja eigentlich immer war so. Oder ist er ja noch nicht offiziell, muss er erstmal sein Examen machen. Aber das war, das war der Tag. Und so richtig überrascht hat mich das nicht, muss ich sagen.
Mhm. Hätte er denn weitermachen können als
Profifußballer? Ja, er hätte weitermachen
können. Gab es da Angebote?
Ja, es gab auch Angebote. Es gibt ja mehrere Clubs, unter anderem Fortuna Düsseldorf, die halt seit Jahrzehnten auf Stürmersuche sind, seit Klaus Allofs nach Köln gegangen ist. oder Sven Demand nach Mainz. Nein, ich weiß, dass es da Kontakte gab, beziehungsweise Versuche gab, aber Weidand ist schon seit einiger Zeit klar, dass er das nicht nochmal versucht, irgendwo als Backup auf der Bank und dann soll er reinkommen und dann gibt's wieder Kritik, weil der Ball ihm zu weit vom Fuß springt und so. Das sind alles so Dinge. Also er hat es jetzt nicht offiziell gesagt, aber ich würde aber mal sagen, er ist es satt.
Ich fand es interessant, tatsächlich, was Weidand gesagt hat zu dieser Kritik, die du eben auch gerade angesprochen hast, nämlich, dass ihm der Ball immer, er hat von so einer speziellen Statik bei sich gesprochen, also so ein Körperbau, der es ihm offensichtlich schwerer macht, elegant auszusehen. Ist das bei dir so angekommen? Also
ja, ich habe ihn ja tatsächlich gefragt, also wie er dazu steht und wie er überhaupt immer dazu stand.
Zu den Bällen meinst
du? Zu der Kritik oder also wie er zu den Bällen steht. Steht das Spiel offen oder auch nicht? Nein. Ich habe ja in den ganzen Jahren, ich kenne Henne jetzt auch schon etwas länger und einigermaßen gut. Also es war immer zu beobachten, dass sich Trainer auf verschiedene Art und Weise mit dieser Schwäche der Ballern und Mitnahme bei Henne auseinandergesetzt haben. Also dann gab es ein Einzeltraining. Mirko Slomka konnte sowas immer sehr plakativ machen. Er hat sich dann alleine mit ihm nach dem Training hingestellt, dass die Fotografen auch sehen. Er gibt sich Mühe. Aber es ist natürlich sinnvoll, mit jemandem Einzeltraining zu machen, der eine bestimmte Schwäche hat. Sag mal, ich mache das dann immer so, da gibt es bei mir eine Skala von -10 bis +10. Und wenn die Schwäche so bei -6 ist, versuche ich halt, den Spieler auf -3 zu bringen. Es wird niemals seine Stärke werden, aber man kann diese Schwäche so ein bisschen ausgleichen. Und es ist in der Tat, das ist auch besser geworden. Übrigens hat Niklas Füllkrug ein ähnliches Problem gehabt, aufgrund seiner Statik. Wenn ihr euch entsinnt, als er bei 96 gespielt hat, am Anfang sind die Bälle auch ziemlich weit weggesprungen. Und das hat er mittlerweile in den Griff bekommen. Und Henne hat aber dann im Gespräch mit mir dann auch gesagt, erstens sieht's komisch aus, weil ich halt so ein Bulle bin, sage ich jetzt mal, weil ich so ein Ochse bin. Aber er sagt halt auch, ich habe halt die Zeit im Nachwuchsleistungszentrum nicht gehabt. Da machen die Kinder, Jugendlichen 10.000 Wiederholungen, Ballern und Mitnahme und ich habe halt nur 500 gemacht. Mhm. Weil bei uns hat der Trainer, jetzt mal nichts gegen den Trainer von Henne-Weidern, macht ja auch Spaß, irgendwie nur Spielform zu machen. Da hat er den Ball immer nur in die Mitte geworfen und haben mal gespielt. Und ich habe Tore gemacht. So.
Ja, das
und am besten Volley, da brauchst du nichts an- und mitnehmen.
Ich glaube, so für die Steuerberatertätigkeit ist deine Statik okay insgesamt.
Stabil, auf jeden Fall. Also für die Anlage N ja. ist da, glaube ich, wie geschaffen.
Absolut.
Auch körperlich.
Finde ich auch körperlich absolut geschaffen.
Ja, und den würde ich durchaus, wenn es mal einen Termin beim Finanzamt gäbe, kann man den mitnehmen.
Absolut.
Ne, kann sich dann auch in den Türrahmen stellen und dann läuft das.
Das Problem wäre nur, wenn ihm jemand einen Stapel Anlagen in die Hand drückt und er die fallen lässt. Dann sollte man sich Gedanken machen.
Du meinst Anlagenannahme, stimmt nicht?
Ja. Wenn es da auch ein Problem ist. Aber ich glaube nicht. War das für dich absehbar, dass der irgendwann zurückkehrt? Oder hättest du ihm sozusagen dann auch eine Bundesliga-Karriere, was ja zumindest irgendwie eine Option war, zugetraut?
Also zuallererst muss ich sagen, ich finde es wunderbar, dass es solche Geschichten wie die von Henne-Weidern überhaupt noch gibt. Nämlich eine lokale Figur, ein lokaler Fußballer, der es dann aus dem Amateurbereich zu den Profis schafft, ohne genau, was Dieter eben doch gesagt hat, diesen Weg über die Leistungszentren zu nehmen. Ich glaube, das hat Hannover, bei aller Kritik, die es ja an ihm gab, das hat Hannover 96 insgesamt sehr, sehr gut getan. Ne? Ich hätte eher gedacht, dass er nochmal, weil er noch relativ jung ist, 27, dass er nochmal einen Versuch startet. Zweite oder auch dann vielleicht dritte Liga. Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt zu diesem Zeitpunkt in die Rente geht, in die Fußballrente. Aber auch das finde ich dann so mit einer Woche Rückblick sehr souverän von ihm. Also er macht einen klaren Schnitt, er hat ausschließlich als Profi für Hannover 96 gespielt. Allein das wird vielen Fans sehr positiv in Erinnerung bleiben. Und ja, man kann vor dieser Entscheidung, so wie er das jetzt entschieden hat, tatsächlich nur den Hut ziehen.
Und wenn das ein langfristiger Plan war, wie du ja gerade sagst, Tite, und das irgendwie vorgezeichnet war, die Geschichte, ich musste so ein bisschen an Philipp Rösler denken. Schöne Grüße bei der Gelegenheit in die Schweiz. Die beiden, die Röslers hören noch immer kräftig. Da muss ich so ein bisschen, ist nicht ganz vergleichbar, aber der hat ja auch gesagt, ich bin jetzt so und so lange Politiker und dann haue ich in den Sack und dann haben alle gesagt, ha, ha, ha. Und dann wird der Bundesminister und alle denken so, jetzt startet er durch. Und irgendwann hat er gesagt, so, cut, wir machen das so. Und auch Henne Weidand hätte man ja auch sagen können, der nimmt einfach das Geld mit und spielt so lange er kann, scheißegal, was die Leute sagen, so ungefähr. Aber hat eine sehr, sehr familiäre Entscheidung getroffen am Ende, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall eine familiäre Entscheidung, um eben auszublenden, welchen Stress dieser Profifußball dann auch für einen Menschen wie Henrik Weidand dann auch verursachen kann.
Wäre es denn denkbar, dass er vielleicht irgendwann mal in anderer Funktion zurückkommt? Also der hat ja nun wirklich was in der Birne und dass er vielleicht, wenn er Hannover ja erhalten bleibt, dass er vielleicht in irgendeiner Funktion bei 96 nochmal wieder einsteigt? Wäre das denkbar?
Ja, da musst du natürlich den Kollegen fragen, Henne Weidand fragen. Ich glaube, die Fans hätten nichts dagegen. Und im Verein könnte ich mir vorstellen, hat er durchaus Unterstützung und Freunde.
Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht passieren wird.
Ja.
Weil der Profifußball und alles, was mit dazukommt, also der Druck, dieses, hat er auch gesagt, dieses Unstete, diese ständigen Veränderungen und Maßstäbe, die da gesetzt sind, alles immer schwarz und weiß, das ist überhaupt nicht sein Ding. Mhm. Und er ist ja auch, wird ja auch nicht Steuerberater, weil er so ein spontaner und flexibler Typ ist, ja, sondern weil er sehr auf Verlässlichkeit steht.
Ja.
In allen Rahmen. Und Hannover 96 und Verlässlichkeit und Beständigkeit.
Ja.
Das, ja, aber es könnte auch sein, Tite, dass wir das Steuerwesen vollkommen unterschätzen. Ja, was es da für Untiefen, für Überraschungen, für, ich sag mal, Abenteuer gibt.
Also ja,
so eine, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber so eine Anlage
eben.
Also ja gut, dafür braucht's halt den Henne. Aber so eine Anlage N,
ja,
das ist für mich ja wirklich wie ein Dschungel.
Ja.
Ne, da gucke ich rein. Und überall Gefahren.
Ja.
Egal, was ich ausfülle, ist es eigentlich so, da ist der nächste Sumpf. Also
was,
in dem
was
Fall
was Steuersumpf. Was machst du denn dann mit der Anlage Kind, frage ich dich.
Die Anlage Kind?
Ja.
Ist das eine spezielle 96-Anlage?
Ich würde sagen, er wird der erste Steuermann, der Steuerfachmann, der bei uns im Pottwart zu Gast ist, oder?
Genau, Tite, das kriegen wir hin, oder? Einwand bei Weidand oder so ähnlich,
ja,
was dann heißt.
Genau. Der kommt bestimmt auch.
Er hätte ach, was, ja fast.
Was wir ganz vergessen haben,
nämlich,
ist, der ist ja auch ein Musiker. Ne?
Stimmt.
Also es geht ja auch an Musiker, an einen Fußballer, der Musik macht. Das ist eher selten, weil Hannover 96 relativ häufig
Klavier, ne?
Er spielt Klavier.
Ja,
ja, ja. Genau.
Mhm. Er hätte ja auch fast ein Tor geschossen. Das war wirklich knapp.
Der Tite hat vorhin schon gesagt, so, er hat ja im Hinspiel das Tor gemacht. Und ich hätte mir gewünscht, er hätte es jetzt im Rückspiel gegen den KSC auch gemacht.
Hätte ihn jeder gegönnt.
Die Möglichkeit war ja da. Es ja. Bisschen platzierter und das Ding wäre drin gewesen.
Ja, womit wir beim Spiel wären, ein anderer hat ein Tor gemacht, obwohl er echt nichts dafür konnte. Louis Schaub.
Also der O-Ton des Jahres aus unserer Sicht. Louis Schaub hat nach seinem Tor gesagt, von den Schmerzen her war es der Sack, nicht der Oberschenkel.
So, genau. Und wer das Tor nicht gesehen hat, unser alter Marcel Franke, du hast schon gesagt, gelernt ist gelernt.
Gelernt ist gelernt.
Hat ihn so angeschossen, dass der Ball, und das muss man erstmal schaffen, dass der Ball in hohem Bogen über den Torhüter schön ins Tor geflogen ist von Karlsruhe. Und ich glaube, Louis Schaub wusste gar nicht, um was er sich zuerst kümmern sollte, um seine Schmerzen, eben da, wo du gerade gesagt hast, oder um den Torjubel. Tite, wie hast du es gesehen?
Ja, ja, also ich glaube, wenn er nicht ins Tor gegangen wäre, wäre er zusammengesackt.
Also, im wahrsten ja, Sinne. Es gibt ja immer wieder so Tore, die eiern so rein, ne? Wie man so schön sagt. Lassen wir sowas drin oder wird sowas rausgeschnitten oder gibt es da irgendwen, der darauf achtet, dass sowas nicht gesagt wird?
Ich glaube, alles, was wir bislang gesagt haben, durften wir sagen und das ist auch gut. Wir sind ja gut erzogen und ich glaube, Louis Schaub wird auch Wert darauf legen, dass sein Tor entsprechend im Pottwart gewürdigt wird. Und das wird es ja
hiermit. Was ist jetzt ja genau... was ist da genau passiert?
Die Frage ist eher, ob die ARD sich traut, das als Tor des Monats vorzuschlagen.
Und wer kriegt die Medaille? Franke oder Schaub?
Da wird gesägt, glaube ich, jeder die Hälfte. Das zweite Bemerkenswerte, wir haben gerade schon über Ball annehmen gesprochen. Ich habe mich ja wieder aufgeregt und vor allen Dingen habe ich mich über den, über unseren Dauergast in unserem Pottwart aufgeregt, Herrn Köhn, denn er kriegte einen wahrscheinlich den wunderschönsten Pass der ganzen Saison irgendwie zugespielt. So ein Außenrisspass durch die Abwehr. Wunderbar vorgelegt.
Von Schaub wieder, ja.
Ja, das war Schaub. Und dann kommt der Köhn und legt sich den Ball 34 Meter vor. Und die Chance ist dahin.
Ja, hätte er den vernünftig angenommen, wäre er drin gewesen, ja. Vermutlich. Weil schießen kann er ja.
Ja.
Mit der Annahme hat er sich in dem Augenblick in der Temperatur vertan, die der Ball hatte. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist ja dann immer, wenn du den Ball annimmst und du hast ein bisschen Wiese vor dir, dann legst du ihn ja weiter vor. Wenn der Gegenspieler da ist, dann eher nicht.
Ja.
Und das hatten wir ja schon besprochen mit der Wahrnehmung, wie weit ist der Gegner weg und so weiter, wie groß ist die Wiese vor mir. Und das hat er versemmelt.
Er hat ja auch die Note 3 bekommen am Ende, weil er eben viele Impulse gesetzt hat. Nur seine Flanken kamen alle nicht an. Er hat oft geflankt, aber es kam nichts wirklich an. Es wurde nicht gefährlich, obwohl
er hat schon einen Pass gehabt, den hat er dann zurückgelegt, den 16er.
Ja.
Das war, ich glaube, auf Teuchert.
Viele Ballkontakte, viel Impulse nach vorne, wenig Effekt. Ist das dann ein gutes Spiel oder ist das kein gutes Spiel? Also ich habe mich mehr geärgert als gefreut.
Das ist dann immer so eine Geschichte. Du guckst dir so ein Spiel an und überlegst dann im Nachgang oder währenddessen überlegst ja noch, du musst ja dann mit Abpfiff dann die ersten Noten dann schon mal rausschicken dann in die Redaktion und dann überlegst du halt, ja, welcher Spieler war denn heute auffällig oder so, ne? Und dann oder von wem hast du gar nichts gesehen oder wenig und welcher ist dir aufgehört? Und bei Köhn ist es so, der fällt immer auf.
Absolut.
Und er ist auch, finde ich, der aktivste Spieler gewesen, mit Schaub jetzt so zusammen. Ich finde, die Personalie Köhn ist ja natürlich deshalb interessant, dass er ja gerade auch ein bisschen vorspielt.
Genau.
So, was passiert? Kommt ein Bundesliga-Verein, macht ein Angebot? Wie sehr ist Volker Struth dahinterher, dass dieser Deal auch zustande kommt und so weiter? Und er ist bei Hannover 96 eben etwas ein besonderer Spieler. Und deswegen wäre es sehr, sehr schade, wenn er gehen würde, weil so einen Linksverteidiger kriegst du nicht mehr. Und wir können uns das ganze Jahr über Derrick Köhn ärgern, aber 5 Tore, 5 Torvorlagen sind für einen Linksverteidiger erstklassig.
Ja. Ja, wir reden fast jede Woche über ihn, weil er immer irgendwas bietet, ne? Was im Guten wie im Schlechten, er hat immer irgendwas dabei.
Ja, der würde schon fehlen, wenn wir den jetzt im Sommer verlieren würden.
Ja.
Das sehe ich auch so. Aber natürlich, klar, über bestimmte Sachen ärgerst du dich dann tatsächlich. Ne?
Und dem zum Beispiel war in diesem Spiel wieder einer der Unauffälligen. Ne? Der hat im letzten Spiel hat er sehr gut gespielt und jetzt war er wieder unauffällig. Maxi Bayer war eigentlich gar nicht auf dem Platz, den hast du gar nicht gesehen.
Dazu kommt die obligatorische Auswechslung von Cedric Teuchert in der, glaube ich, 60. Minute.
Ey, der spielt immer länger, es wird immer so ein paar Minuten.
Ja, schafft er das?
75. war es, glaube ich, diesmal.
Echt, ist das so?
Ja.
Ah gut, dann ist der wahrscheinlich so, jetzt haben wir noch 3
Spiele. Also die 90 hat er dann voll beim letzten Saisonspiel.
Ja.
Genau. Dann fangen wir wieder von vorne an.
Stefan Leitl hat nach dem Spiel gesagt, er war voll des Lobes eigentlich für seine Mannschaft, die verloren hatte gegen eine Mannschaft, die eigentlich nach der 11. Minute mehr oder weniger Spielen eingestellt hat. Das kam nicht überall ganz gut an, glaube ich. Bei mir auch nicht. Ich dachte, was meint der denn jetzt? Das war doch eigentlich kein besonders unterhaltsames Fußballspiel. Man hat beiden Mannschaften so ein bisschen angemerkt, dass es weder nach unten noch nach oben irgendwas zu tun gibt. Es gab nicht viel Stress, es gab nicht viel Grätsche, es gab nicht viel Kampf. Die haben einfach gespielt und irgendwann dachte man, ja, jetzt allmählich kann es auch zu Ende gehen. Man wusste, dass da irgendwie nicht mehr so richtig was passieren wird. Leitl sagte, es war eins der besten das beste Auswärtsspiel in der Rückrunde.
Was meinst du? Das sagt einfach nur etwas über die Auswärtsspiele in der Rückrunde, wenn das das Beste gewesen ist. Dass du 1-2 verlierst, nebenbei auch noch zurecht, wie gesagt, mit sehr viel Leerlauf dazwischen. Also zweite Halbzeit, Anfang war ja nicht allzu viel da. So ab der 70., 75. ging es dann nochmal los. Aber ansonsten war das, wie du schon sagst, ja, das war schon Ausplätschern der Saison.
Ist das so?
Schade
eine,
eigentlich.
Ja. Ist das so eine Form, sich vor die Mannschaft auch zu stellen, wenn ja, die Journalisten mal wieder irgendwie am Mäkeln sind oder so? War das in dem Fall so?
Ja, sicher ist das so. Also es gab ja jetzt diese Parallelwelt in Frankfurt gerade, ganz, ganz seltsam. Gab es ja, das ist jetzt nicht direkt vergleichbar, aber die Motive sind die gleichen. Also Glasner stellt sich da hin und erzählt was von Blut im Urin bei Hasebe und von den Charakterfrage bei der Mannschaft, völliger Schwachsinn, jeder gibt immer alles und so weiter. Natürlich stellt Glasner sich da vor die Mannschaft natürlich völlig überdreht. Ne? Also man muss da jetzt auch mit dem Ton, also muss ja jetzt keine Kollegen angehen, weil sie fragen, war die Situation nicht ganz klar oder warum hat das nicht funktioniert mit Frankfurt und so. Und natürlich wollte Leitl auch mal erklären, so Leute, hört mal zu, das war, oder er hat gesagt, war vielleicht das beste Auswärtsspiel der Rückrunde, so, aber Bruno ja vollkommen recht, das waren echt Kack-Auswärtsspiele dabei. Bielefeld könnte man da jetzt mal rausnehmen, aber das war auch kein gutes Spiel. Das war verkrampft. Und was eben in Karlsruhe so war, Leitl wollte auch einfach mal sagen, es gibt einen Unterschied, ob wir das Spiel kontrollieren oder gewinnen. So, er war das zufrieden damit, dass die Spielkontrolle bei 96 war, sozusagen.
Das bist du aber nur, wenn es egal ist, ob du gewinnst oder nicht, ne?
Ja, genau. Also es sind natürlich hier brotloses Hin- und Hergepasse. Das sieht man nicht gerne. Aber Leitl war es wichtig. Und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, aber so in Abstufung, dass nach den unsicheren Wochen jetzt mit Hamburg, Heidenheim vorher, Derby-Niederlage und so weiter, diese Hohn und Spott gegen Sandhausen und so, dass ein bisschen Ruhe einkehrt, dass die Mannschaft auch eine Sicherheit bekommt, sich den Ball zuzupassen und auch Vertrauen ineinander wieder aufgebaut wird, ja, und so. Und da sind solche Passstaffetten, die sind natürlich dann hilfreich, weil du sagst, okay, das ist, auch wenn du hintenrum spielst, da passiert erstmal nichts, dann siehst du, okay, es geht vorne nicht weiter, kappst da ab, mach's von vorne. Das, wenn Karlsruhe gut verteidigt, ist es halt auch schwer, dann vielleicht so da durchzukommen. Aber was er halt gut fand oder was er nochmal sagen wollte, ist, hey, wir haben doch hier die Spielkontrolle gehabt. Klar haben wir das Spiel nicht gewonnen, aber auch das ist ein Mittel, um uns Sicherheit zurückzuholen, dass diese Mannschaft zusammenwachsen kann. Mhm. Sein Ziel ist es ja jetzt nicht mehr, tatsächlich Siebter zu werden. Er will einfach nur, dass es noch, wie soll ich sagen, dass die Mannschaft sich Sicherheit holt und Vertrauen hat, dann auch für die nächste Saison.
Wir würden jetzt nächstes Wochenende 11 besoffene Darmstädter normalerweise hier in Hannover haben. Mhm. Haben wir jetzt aber nicht,
weil leider nicht
verkackt. Also das heißt,
nach dem Spiel hast du die dann. Ja.
Das müsste man sehen, aber Darmstadt wird wahrscheinlich mit ein paar Leuten hier kommen, mit ein paar Fans auch, um hier die Aufstiegsparty zu feiern. Kann 96 die versauen oder traust du ihnen das nicht zu?
Schwer, glaube ich, ne? Die sind tatsächlich jetzt mal vom letzten Spiel abgesehen, wo sie es nicht hingekriegt haben, aber ansonsten ist es gegen Darmstadt in dieser Saison sehr, sehr schwer, irgendwas zu reißen, zumal, was wir eben auch gesagt haben, eigentlich ist unsere Saison ist durch. Das spielt den Darmstädtern erstmal schön in die Karten. Die wollen es jetzt vorzeitig festmachen und ich habe das Gefühl, sie machen es auch genau hier in Hannover dann fest. Sie werden gewinnen und werden den direkten Aufstieg sicher machen.
Auf der anderen Seite ist es so, man hat diese Sandhausen-Erfahrung, wo du zu Hause wirklich ausgepfiffen und verspottet wirst, hat man vielleicht noch im Kopf und darf sich sicherlich auch nicht erlauben, da jetzt nochmal die Beine baumeln zu lassen gegen Darmstadt. Ne?
Ja, das werden sie nicht machen, aber trotzdem, ich bin da Brunos Meinung. Die Darmstädter sind so fokussiert gewesen, auch in den vergangenen Wochen. Die haben immer gesagt, also ich kenne den Co-Trainer ganz gut von Darmstadt, der war auch dann in Hannover zum Live-Scouting vor 2 Wochen und da haben wir kurz geplaudert und da habe ich dann auch gesagt, hey, seid ihr durch und so weiter. Nein, sagt er, widersprach mir dann auch, selbst in so einem privaten Gespräch, habe ich den Eindruck gehabt, die nehmen nichts für selbstverständlich. Die gar nichts für selbstverständlich. Die wissen, dass sie eigentlich mit viel Spielglück auch da oben stehen und ohne jetzt wirklich alles für dieses Spielglück zu tun, wird es auch in keinem Spiel zu einem Sieg reichen. Mhm. Und deswegen habe ich den Eindruck, auch die Spiele, die ich da sehe, dass die so fokussiert sind, dass die jetzt nicht, also jetzt nicht das Gefühl haben, sie hätten jetzt was zu verlieren oder wie auch immer, sondern die nehmen das als total konzentriert an, glaube ich
einfach. Und dann verkacken sie es gegen den zuletzt so schwächelnden FC St. Pauli, der jetzt wiederum an HSV wieder zumindest dran ist, so ein bisschen. Wenn es ganz schlecht läuft wird in HSV, rutschen die selbst aus diesem Relegationsrang noch raus.
Ne? Ja, aber dazu müsste der HSV auch das Seinige beitragen.
Und tut er ja in den letzten Wochen sehr.
Ja,
eifrig.
Sie sind da, wo sie schon so häufig waren. Ich kann es mir aber diesmal ehrlicherweise nicht vorstellen. Also ich glaube tatsächlich, weil die Punkte, ich weiß gar nicht, was die vorne sind, 4 Stück, glaube ich.
Ja.
Das muss eigentlich reichen. Mhm. Also wenn du das dann nicht über die Ziellinie bekommst, Gott, dann weiß ich auch nicht mehr.
Ja.
Also da glaube ich, die kriegen es hin, die werden Dritter, die gehen in die Relegation. Was dann passiert, ist ja allen bekannt. und Darmstadt wird das, wie gesagt, entweder hier oder im nächsten Spiel klar machen. Also da gehe ich fest von aus. Und Heidenheim ist auch aus meiner Sicht sehr gefestigt in dieser Saison. Sie haben mehrere Anläufe genommen, um genau dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Ich glaube, diesmal lassen sie sich das nicht mehr nehmen und die werden Zweiter. Also oben das Tableau steht, unten, was uns ja dann nicht mehr scheren soll, steht es auch mehr oder weniger. Und ich glaube, die Mannschaft, über die wir dann vielleicht immer wieder mal reden, aber deren Namen wir nicht nennen, die werden uns auch in der nächsten Saison in der zweiten Liga erhalten bleiben. Es gibt also wieder 2 Derbys.
Ja, tatsächlich. Und wir freuen uns schon auf die Auswertung unserer Kühlschrankliste, unserer Gefrierfachliste. Das werden wir dann wieder auswärts in der Kneipe tun und sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was ich getippt habe. Ich habe schon wieder alles vergessen.
Ich habe Robert Glatzel getippt.
Ja, siehst du, das ist nicht so schlecht, aber ist auch nicht...
Doch, der kommt noch. Der hat ja noch 3 Spiele und zack, 6 Tore dazu.
Ja, aber er spielt beim HSV.
Ach ja.
Das ist das Problem.
Ja, und ich habe auch wirklich ein gutes Gefühl diesmal bei denen.
Ehrlich?
Ja, irgendwie schon.
Ja, und damit wären wir am Ende unserer heutigen Episode und nicht ohne einen Hinweis natürlich auf die Platzwartlesung am
2. und am 9. Juni. In der Nordkurve. Und die Karten gibt es immer noch unter www.tac-hannover.de im Internet und im TAC auch direkt.
Genau, ich glaube, der 2. ist mittlerweile fast voll oder schon voll, aber für den 9. gibt es auf jeden Fall noch Karten. Tite, du bist mit dabei und wirst wahrscheinlich auch wieder die Gitarre in die Hand nehmen.
Ja, das habe ich vor.
Da würden
Solange er nicht spielt, ist mir egal.
Alles klar, wir hören uns in der nächsten Woche nach dem Darmstadt-Aufstieg oder eben nicht, wenn 96 sich nochmal aufraffen kann, nochmal der Spielverderber zu sein. Schauen wir mal. Wir hören uns bis dahin. Ciao.
Macht's gut.
Tschüss.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.